Ich muss noch kurz Gedanken machen heute Nachmittag über eben dieses Thema Ermahnung. Und wenn ich darüber spreche, über all diese Dinge, dann komme ich mir so klug vor, wie wenn ich das alles richtig könnte, aber dabei lerne ich extrem viel. Ist ja immer so, eigentlich normalerweise sollte man viel lernen dabei, wenn man selbst vorbereitet, darüber nachdenkt, wie ist das Leben eigentlich wirklich. Und heute Nachmittag Ermahnung. Gewinnend, nicht richtend, mit Maß, Weisheit und ohne Emotion. Gewinnend, nicht richtend, mit Maß, Weisheit und ohne Emotionen. Emotion ist immer so eine Sache auch, wenn die mitschwingt. Und das ist eben die Herausforderung für uns selbst auch im Gebet. Ich nenne es mal so, das hört sich ein bisschen ein bisschen schwer an vielleicht, aber im Gebet vor Gott zu liegen. Wir sind oft schnell bei der Sache und haben schnell mal was gesagt. Aber tatsächlich im Gebet vor Gott zu liegen für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, das ist eine große Herausforderung. Wie wir es gestern Abend sagten, es fällt schwerer, wenn ich für jemanden bete, dass ich dann über ihn rede. Und wenn ich für jemanden bete, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Herz wirklich auch empfänglich wird, sensibel wird für das, was wirklich zählt. Und das ist sehr wichtig in den Dingen. Also mir ist das Gebet in dieser ganzen Sache extrem wichtig. Und uns ehrlich mal zu fragen, wie viel, und da geht es jetzt nicht natürlich jetzt um irgendwelche Zahlen, aber wie viel bete ich wirklich für meine Geschwister? Und ich habe da zwei ältere Brüder, einer war 78, einer war 92. Der 92-Jährige ist dann mit 103, ist er nach Hause gegangen zu seinem Herrn. Das war der Bruder Otto May, der lebte im Remstal. Er hat extrem viel Not erlitten im Leben, war lange im Krieg, war dann in den Hungerlagern der Alliierten gewesen. Total zu Unrecht, weil er ein SS-Laster von der Front rausgefahren hat, haben die ihn dann in ein Hungerlager gesteckt. Und der Otto May, das war ein Mann, der hat ganz viel Not gehabt im Leben, extrem viel Not. Und wenn man zu denen nach Hause kam, ist er mit seinen 92 Jahren noch auf die Knie gefallen und hat einfach gebetet. Das vergesse ich nie mehr. Als ich bei ihm zu Hause war, und die Tür ging auf, ich ging rein, wir gingen ins Wohnzimmer und er fiel einfach hin auf die Knie. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Und dann betete er einfach. Und es war ein extrem liebevoller Mensch, klarer Mensch, ein weiser Mensch. Der war so weise gewesen, dass er sagte in die Gemeinde, in die er ging nach Bittigheim, Bissingen, die Thebis-Gemeinde dort, die hat er damals, glaube ich, sogar mit gegründet. Und er sagte, so im Alter mit 78 ist er immer eingeschlafen im Gottesdienst. Und dann hat er sich gesagt, also wenn das alles noch ist, was du für mich hast, Herr Jesus, dass ich einschlafe im Gottesdienst, dann kannst du mich auch heimholen. Weil dann nehme ich hier nur jemanden Platz weg. So hat er es gesagt. Aber wenn du noch was für mich hast, dann mach was in dem Leben. Und dann sagt er, also Bruder Spindler, da hat mich nochmal so richtig Kraft befallen. Und es konnten auch die Leute bezeugen, auch die jungen Leute in der Gemeinde. Es war so. Er war wie ausgetauscht, sagten die. Und als ich ihn das erste Mal traf, saß er auf seinem Traktor, ist da durch Geradstetten in Grunbach gefahren. Und ich fragte, was er denn so macht. Und sagte, ach, ich fahre immer ans Altersheim vorbei und besuche die alten Leute mit seinen 92. Ne? Die Alten müssen auch mal das Evangelium hören. Aber es hat bewegt mich immer wieder, dieses Bild. Und weil mir war ein anderer Bruder, der in der Gemeinde mit war, ich war genau das Gegenteil. Hart, extrem hart. Und da waren Dinge, die waren total ungeklärt gewesen, die hätten geklärt gehört und die hätten geklärt gehört. Es gibt Dinge, die müssen geklärt werden. Und ich vergesse es nicht mehr, hat er mich angeschaut und sagte, weißt du was? wenn der Eimer mit der Scheiße steht und es so sah ist, wie er es gesagt hat. Sondern kleine, keine kleinen Kinder da, ne? Wenn der Eimer mit der Scheiße steht, dann rührt man nicht drin rum, sonst stinkt sie nur noch mehr. Das war seine Schlussfolgerung. Und ich entschuldige mich für das, dass es jetzt in manchen Ohren schlecht angekommen ist, aber das waren die zwei extremen Gegensätze. Extreme Gegensätze. Beide ihr Leben lang mit der Bibel gelebt. Beide gläubige Ehepartner, beide aktiv in Gemeinde. Und einer davon hat einmal gesagt, Herr Jesus, wenn da noch irgendetwas für mein Leben ist, noch mehr Erneuerung, dann tu das. Aber ich möchte anderen nicht bloß im Wege sein. Und das hat mich schon bewegt, lässt mich nie mehr los. Er hat mir dann geschrieben, kurz vor seinem Tod, vergiss ihn nie mehr, das schrieb er dann, also Bruder Spindler, ich bin jetzt 103 Jahre alt geworden und ich glaube, es liegt daran, weil ich meine Eltern immer geehrt habe und es steht ja in der Bibel, wenn man seine Eltern ehrt, dann lebt man lange auf Erden. Ne? So, ja, kann man. Aber das hat mich so bewegt, so. Denke ich so gerne dran und ich freue mich drauf, wenn wir miteinander vorm Thron des Lammes sind. Freue ich mich drauf. Freue mich auch auf einen anderen Bruder. Er mir hat das Leben so leid getan von ihm. Er ist bitter gestorben. Er ist wirklich bitter gestorben. War so viel Herde. Und die Herde, natürlich das Leben, wisst ihr, das formt uns auch. Das ist so. Ja? Aber entweder lassen wir uns nur von diesem Leben formen oder von Jesus formen. Das dürfen wir schon auch bestimmen, wer uns formt. Ob es das Leben ist, ich nehme es mal jetzt so, das ganze Umfeld, in dem wir leben, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, oder ob es Jesus ist, der uns formt. Und er formt uns eben, indem wir sein Wort studieren, wirklich, der ist ja ein kluger Mensch, der wird doch sein wie ein Baum an Wasserbächen, steht doch in Psalm 1. Wenn er meditiert über den Wort Gottes, das steht so dort, dann darf ich es doch auch so wahrnehmen und annehmen. Dann geschieht doch was in meinem Leben. Also da entsteht doch Leben. Ein grünender Baum, das ist doch Leben. Und es tut doch uns Menschen, es tut wohl, wenn er vor einem grünenden Baum stehst, als vor so einem verhunzelten, vertrockneten Strauch. Und wir benötigen das so sehr und ich glaube das fest, wenn wir mit dieser Einstellung ans Wort auch gehen und über den Mord auch meditieren, dieses Wort, also nicht ein Kerzchen aufstellen, ein Bildchen daneben stellen und das Kerzchen und das Bildchen anschauen, sondern über dem Wort meditieren, eigentlich das Wort, könnte man sagen, wiederholen, immer wieder über die Lippen kommen lassen auch. Dann bestimmt's, dann wird es Wort mehr und mehr unser Denken bestimmen, weil unsere Augen sind belegt, unser Mund ist belegt und unser Denken ist belegt. Und es formt unser Leben, gewirkt durch den Heiligen Geist. Es ist so. Und ich glaube, aus dem heraus dann auch die Ermahnung. Es ist klar, wir können Emotionen nicht immer einfach so weghalten. Das wäre schön, wenn wir Menschen, aber wir sind eben Menschen, die mit Gefühlen geschaffen wurden, mit Emotionen geschaffen wurden. Und wenn ich in diese Sensibilität aber lebe, auch von Jesus gewirkt, dann darf ich auch ein Mensch sein, das, was wir jetzt alles so gehört haben, auch mit Demut und. Dann darf ich ja auch ein Mensch sein, der auch mal um Vergebung bitten darf. Wenn ich mir bewusst werde, in irgendeiner Art und Weise bin ich da voll übers Ziel hinausgeschossen. Ob es junge sind oder ältere Geschwister. Und es ist sehr wichtig, ihr lieben Freunde, dass hier sitzt die Zukunft einer Gemeinde und hier sitzen die, die die Gemeinde aufgebaut haben, hier sitzt eine Mittelschicht von Gemeinde. Hier sitzen Menschen, die unter Umständen, kann sein, sagen, ich hätte mir das alles ganz anders gewünscht. Hier sitzen unter Umständen Menschen hier mit drin, die sagen, also wenn sich da nichts ändert, dann ist es für mich vorbei. Und dann muss man mal richtig was sagen. Und dann sitzen welche und sagen, man darf nichts sagen. Und. Es kann sein. Wäre jetzt nicht überraschend. An den meisten Plätzen so. Weil wir Menschen sind. Ist eben so. Habt ihr ja auch diese zwei Naturen, die kämpfen eben miteinander. Die ringen eben. Aber eben den Hund, den ich füttere, der wird gewinnen. Ist halt so. Und ich vergleiche jetzt Jesus und das Wort Gottes nicht mit einem Hund, aber ihr versteht den Vergleich. Ja, wem ich den Vorrang gebe. Das Ziel. Das ist der Platz. Und das ist mir sehr wichtig auch in der ganzen Sache mit Ermahnung. Also gewinnend. Ich lese uns einfach ein paar Stellen vor, die was mit Worten zu tun haben. Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 29. Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung. Wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Damit es eigentlich eine Wohltat ist. Ist nicht schlecht, wenn man seine Worte mal wägt auch. Was da rauskommt. Ist es, was ich jetzt da vorgebe auch, in dem Punkt jetzt Ermahnung, ist es jetzt die Motivation, das Ziel, dass da eine Wohltat draus entsteht, dass was auferbaut wird, dass gewonnen wird miteinander, oder was ist das Ziel der ganzen Sache? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das können wir so mit Ermahnung. Wie ermahnen wir? Die Worte, die wir wählen, die Worte, die aus unserem Mund kommen, sollen sie eine Wohltat sein? Sollen sie gewinnbringend sein, gewinnend? Und das sage ich bewusst, ihr Lieben, ob es die jungen Geschwister sind, ob es die älteren Geschwister sind, ob es ich bin. Das liegt an uns. Und natürlich, die Speise, mit der ich mich nähre, wenn das Herz voll ist, das geht im Mund auch über. Es ist immer wieder die gleiche Lehre, wenn das Herz voll ist, mit was das Herz gefüllt ist, dann wird im Mund auch übergehen. Und wenn das Herz voll ist mit guten Gedanken Gottes, dann wird im Mund auch davon übergehen. In dem bin ich der Überzeugung. Natürlich wird unser Charakter, der wird nicht einfach ausradiert. Und das macht ja auch das Leben auch interessant, dann die verschiedenen Charaktere so untereinander zu sein. Das macht es ja gerade interessant. Wie gesagt, wenn ich das nicht will, dann muss ich entweder genug Geld haben, mir eine kleine Insel kaufen irgendwo, von der die meisten träumen, aber die allerwenigsten das Geld dazu haben. Oder irgendwo im Schwarzwald mir so eine kleine Hütte bauen, mein ganzes Leben dort fristen. Aber dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. So ist es eben. Und Gemeinschaft fordert eben heraus. Und da bringt es nichts, wenn ich sage, jetzt sage ich gar nichts mehr. Und da bringt es auch nichts, wenn ich sage, da muss man doch richtig mal jetzt richtig. Das ist weder das eine noch das andere. Aber das ist ja auch das Schöne, so wie es Rudolf vorhin gesagt hat, das macht ja auch Leben aus, ne, dass wir manchmal übers Ziel hinausschießen und dann wieder zurückkommen dürfen und merken, wie wir verändert werden. Um Vergebung bitten dürfen, das Herzen wirklich verändert werden. Das ist ja ein großes Geschenk da drin auch. Es fällt immer ein bisschen schwer, ne, weil es dann so demütigend ist. Aber es gehört auch dazu. Und das zu sehen, wir sind eben nicht so geschaffen, dass wir gleich förmig sind. Aber natürlich, wie es Paulus im Philipperbrief schreibt, unterschreibt er, dass ihr eines Sinnes seid. Das heißt eigentlich in Vers 2, Kapitel 2, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Das ist eigentlich dieses Spiel auf der Gitarre oder auf dem Klavier, dass es im richtigen Ton ist, im richtigen Ton. Und da gibt es eben verschiedene Töne, aber die passen alle zusammen, weil sie alle irgendwie richtig sind. Es ist nicht verstimmt. Also es heißt nicht, dass die alle gleich klingen, aber die passen halt zusammen, weil es gestimmt ist, weil es stimmig ist. Und von dem spricht der Apostel Paulus, diese ganzen Sache. Und ich glaube, der hat natürlich auch davon gesprochen, er war ja auch mit einem Missionsteam unterwegs. Er hat immer Brüder um sich herum gehabt, mit denen er unterwegs war. War hier gewesen und dort gewesen und da gewesen. Und wir lesen ja immer nur, einfach nur so fragmenthaft, was da eigentlich los war. Aber da hat es bestimmt auch manchmal geknirscht und da waren schlechte Tage dabei gewesen und da waren siegreiche Tage dabei gewesen und da waren Tage, von denen sie sich wünschten, dass es die nie gegeben hätte. Ein Auf und Ab im Leben. Aber letztendlich hat Jesus regiert da drin. Also gewinnbringend, die Worte auch, die ich wähle auch, wenn ich ermahne, gewinnbringend. Und aber auch, wisst ihr, offen sein auch für Ermahnung. Das ist auch sehr schwierig geworden. Natürlich, es wird immer schwieriger in unserer Zeit heute. Das hatten wir heute Morgen besprochen. Gerade in der Welt und gestern so Individualismus. Ich muss mir nichts mehr sagen lassen. Ich kann mir mein eigenes Glück selbst zusammenbauen. Ich kann mir heute im Internet, kann ich mir meine eigene kleine Gemeinde zusammenbauen. Ich muss mir von niemandem mehr was sagen lassen. Und wenn ich da nicht in die Gemeinde gehe, dann höre ich mir eben im Internet ein paar Predigten an. Und die mir gefallen. Ich muss von niemandem mehr was sagen lassen. Das ist gefährlich. Also dieser Individualismus, in dem wir leben, dieses Zeitalter des Individualismus und auch des Relativismus. Es ist alles relativ. Also es ist alles irgendwie gleichgültig. Mir braucht keiner mehr was sagen, weil jeder darf sich aus diesem Kuchen das beste Stück herauspicken. Und das ist ungesund. Das ist nicht realistisch. Und ich habe ein bisschen Furcht, wirklich, ich habe ein bisschen Furcht einfach für die jungen Leute in den Gemeinden, die so aufwachsen und auch so erzogen werden und von dem Umfeld, in dem wir leben. Und dann plötzlich kommt irgendwann das bittere Erwachen. Weil du feststellst, das gab's nicht, was mir vorgegaukelt wurde. Das war überhaupt nicht realistisch gewesen. Weil du feststellst, es führt nirgendwo hin, wenn alles gleichgültig ist. Es führt nirgendwo hin. Und da gibt es, denke ich mal, ein bitteres Erwachen für manche. Gewinnend in Matthäus 18, Vers 15, spricht Jesus Christus: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also lass mir erstmal das so stehen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wir denken immer gleich weiter, ja, und wenn er nicht hört, sagt der Jesus auch noch dazu. Aber mal diesen Punkt, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also will ich das auch gewinnend machen, ihr Lieben? Will ich jemanden gewinnen? Zurückgewinnen bei dem, was wir Ermahnung nennen in der Gemeinde? Oder gehe ich schon mit dieser Sache ran und sage, keinen Sinn. Und es ist interessant, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und lass es nicht einfach unter der Decke schwelen. Und es sind viele Konflikte in unseren Gemeinden, in denen wir heute leben, die schwelen alle unter der Decke. Da wird nie was gesagt. Und es wird dann auch noch fromm verbrämt, da wird ganz große Frömmelei draus gemacht. Und es führt dann manchmal zu harten Gesichtern, es führt zu harten Ausdrücken, es führt zu nichts. Letztendlich, das führt nicht dazu, zu was Gemeinde führen soll, dass Jesus verherrlicht wird. Also wenn Jesus das doch sagt, dann geh doch hin, versöhn dich, sprich doch mal an. also gewinnend. Ich möchte mal diesen Aspekt mal herausholen. Der andere Aspekt geht ja auch da drin, hört er aber nicht. So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Damit auch nicht einfach so ein loses, leeres, böses Gerede entsteht. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, weil wenn er auf die anderen gehört hat, soll man es vor die Gemeinde bringen, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Kann auch so weit führen. Aber nicht, so fängt Jesus nicht an, ihr Lieben. Behandle ihn wie ein Heide und Zöllner. Sondern beginn erstmal. Beginn mal zu gewinnen. Und lass es zu, dass deine Worte abgewägt sind, wohlgewogen herauskommen. Lass es zu. Und geh mal mit dieser Einstellung dahin, um jemanden zu gewinnen. Zu gewinnen. Das ist ein guter Gedanke, wichtiger Gedanke. In dem, was oft bei uns dann eben so schwelt. Weil manches, wisst ihr, ihr Lieben, das artet dann aus, wenn es nicht so ist, dann artet es aus in das sogenannte altdeutsche Afterreden. Hinterm Rücken reden. Jemand sagte mal, das fand ich sehr interessant, er sagte, das saß ich kurz nachdem ich zum Glauben kam, in so einer Bibelstunde, und da hat jemand gesagt, die Zigarette der Christen, wir Christen rauchen hier nicht. Wir trinken ja auch kein Wein und kein Bier und gar nichts, machen wir nicht. Aber die Zigarette der Christen ist das Afterreden. Wisst ihr? Das hinterm Rücken reden. Das ist die Zigarette der Christen. Die dürfen sie ganz legal benutzen. Weil man sagt ja nichts, man meint ja nur. Und ist eigentlich nur zum Gebet weitergegeben. Ja, sonst endet es dann noch ganz böse. Und dann, ach, das Gebet für die Person haben wir ganz vergessen. Naja, aber drüber geredet haben wir jetzt schon mal eine Stunde. Das ist gefährlich. Der Teufel ist nicht dumm. Ich finde es immer interessant, so, ich erzähle oft so von meinem alten geistlichen Vater, das ist ein alter fränkischer Pfarrer, Gerhard Hägel, der ist jetzt 85, ne? Und er sagt mir mal, Heinz, der Teufel, der hat 5000 Jahre mehr Erfahrung als du. Klar, das hat er auch gleich gesagt, das steht nicht in der Bibel, aber er hat nur dieses Bild genommen, wir verstehen das Bild. Der hat weit mehr Erfahrung als wir, der weiß, wie er uns aufs Eis führt. Und hier nehmen wir ihn dann in den Machtbereich. Weil alles, was er ins Licht gebracht ist, wisst ihr, da hat er keine Macht mehr drauf. Und deswegen gewinnend. Und es kann auch diese letzte Konsequenz dann einfach haben im Leben. Und das ist auch ein bisschen natürlich die Not heute, die wir haben, dass wir in unserer Welt, die sehr von Emotionen geprägt ist und sehr harmoniebedürftig ist. Die allermeisten jungen Leute, die heranwachsen, sind extrem harmoniebedürftig. Und es gibt ganz wenige, das kann man echt beobachten, wir sprechen ja viel auch mit anderen Leitern von irgendwelchen anderen Zentren, die mit jungen Erwachsenen arbeiten. Es gibt wenige, die outstanding personalities sind, wie man so sagt auf Neudeutsch. Persönlichkeiten, die wirklich wieder nach vorne stehen und eine Sache übernehmen und sagen, das ist meines. Die Leitung übernehmen. Heute ist eher so im Team und da sitzen wir dann dort und schauen uns an und hoffen, dass es alles ganz nett endet, die Diskussion. Also es ist eine sehr interessante Bewegung, die wir heute haben in unserer Gesellschaft und das macht natürlich hier auch sehr viel aus. So einer Generation fällt es eher schwieriger, jemanden draußen stehen zu lassen und ihn zu betrachten, zuallererst mal als Heide und Zöllner. Immer noch mit der Motivation, mit der Zielrichtung, ihn wieder zu gewinnen. Aber es gibt eben Grenzen, ihr Lieben, es gibt Grenzen. Und die Bibel spricht viel von Grenzen. Und da kommen wir auch nicht drum herum. Wir leben natürlich in einer Welt, die sich alles weich spült, weil wir so wenig Widerstand wie möglich natürlich haben wollen. Jetzt gerade, sagen wir, die jüngere Generation, die heranwächst. Also ich nenne es mal, ich nehme jetzt mal dieses Bild hier. Da gibt es eine Generation, die hat eher dazu geneigt, erstmal von hinten anzufangen, betrachten ihn erstmal als Heide und Zöllner. Ja? Ich übertrieben, ich weiß das, aber manchmal das Übertriebene, das bringt uns ja zum Nachdenken. Die eine Generation erstmal alles, nein, da braucht man gar nicht reden, vorbei. Und die eine Generation, die nur, ach komm, und jetzt mach doch, und jetzt tu doch, und ach bitte doch, und du kannst doch nicht, und das wäre doch schade. Gut, für dich verändern wir auch ein bisschen die Gemeinde. Hauptsache ist, du bist dabei, das ist doch schön, Halleluja, Jesus liebt dich doch. Und so kann das passieren. So haben wir ein bisschen die Gegensätze. Und das merken wir heute natürlich in den ganzen Diskussionen, die aufkommen, wie sie auch immer heißen. Ich meine, die Hauptdiskussion in unserem Land im Augenblick ist ja dann eben Homosexualität, die Gleichstellung und. Und dann kann man schon mal auf die Idee kommen, naja, um niemanden zu verlieren, da wollen wir auch nicht drüber reden. Und naja, sollen doch alle da, Jesus liebt doch jeden. Und es sind all diese Dinge, ob es um Ehescheidung geht. Und ich weiß, das ist ein Thema, das nicht einfach ist, weiß ich. Aber es sind all diese Dinge, es geht um vorehelichen Sex, der ganz normal geworden ist in dieser Gesellschaft. Um das, dass wir unser Geld einfach so vom Fenster raushauen und. Ein Ding nach dem anderen. Und ich weiß, es fällt schwer, darüber zu sprechen, aber die Gemeinde Jesu muss doch ein Platz sein, dass wir einfach darüber reden können. So unsere Familie. Wo anders sollten wir denn Leitung und Korrektur herbekommen. Und das ist sehr wichtig. Ich leite ja auch so ein Freizeitzentrum Bodenseehof, und da sehe ich das manchmal ein bisschen kritisch, und ich sage das den Leuten dann auch, wenn Menschen kommen aus irgendwelchen Gemeinden und mich um einen Ratschlag bitten, der natürlich auch die Gemeindeleitung ab und an betrifft, ne? Das geht mich überhaupt nichts an, weil ich nicht in diese Gemeinde bin. Ich weiß von der Gemeinde gar nichts. Und es ist immer nur subjektiv, was ich hier höre. Das wäre natürlich interessant, dort zu sein und dann mit allen Parteien zusammen zu sein. Aber ich merke das auch, da benutzen viele Leute so einen Schlupfwinkel, nur um sich dieser ordentlichen Diskussion auch zu stellen. Schade, da geht viel Kultur verloren, ihr Lieben. Es bringt gar nichts, ob ich, der Heinz Spindler, irgendwas über die Gemeindeleitung von Flein oder Alzey oder sonst was sage, oder Hans-Peter Reuer oder sonst wer. Ich nehme jetzt so die Fackelträger, weil ja viele dann oft da unterwegs sind damit. Oder von irgendeiner Liebenzeller-Mission oder sonst wer. Das spielt alles gar keine Rolle, sondern für mich ist es wichtiger geworden, dass wir wieder lernen müssen, dass wir uns an den Tisch wieder setzen, miteinander im Gebet und durchs Gebet gewirkt auch wieder miteinander sprechen, kommunizieren. Und nicht eben diese Zigarette der Christen. Wir sind nicht so schlimm wie all die anderen, ne? Aber wir schmauchen dann und können gar nicht mehr genug davon bekommen. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Und da kann sich nur jeder selbst prüfen. Hat man auch schon gehabt. Nicht richtend. Matthäus Kapitel 7. Und alles in Wahrhaftigkeit, ja? In Wahrhaftigkeit. Wahrheit. Das ist sehr wichtig. Und die Richtschnur ist immer das Wort Gottes. Immer das Wort Gottes. Sonst kommen wir extrem vom Kurs ab. Wenn die Gesellschaftsethik die Richtschnur ist, dann wird es nichts, ihr Lieben. Es wird nichts. Dann ist es besser, wenn ich in einen Fußballclub gehe. Oder irgendeine Partei beitrete. Ist wirklich so. Wenn die Gesellschaftsethik die Richtschnur ist. Es muss das Wort Gottes sein. Richtet nicht, Matthäus 7, Vers 1, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also nicht richterisch. Wir sprachen gestern Abend drüber, es gibt diese Beurteilung. Wir sollen auch beurteilen, wir müssen auch beurteilen. Und wir können am besten beurteilen, wenn wir in diesem Wort zu Hause sind und uns wirklich von Jesus motivieren lassen, antreiben lassen, bestimmen lassen, dann können wir am besten. Und manchmal können wir es dann sogar fertig bringen und sagen, das kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Mir fehlen da irgendwie die Zusammenhänge. Es gibt ja auch so Leute, auch unter uns Christen, gerade, ja, und es ist schon natürlich auch gefährlich, auch unter uns Evangelikalen, genauso wie unter den Liberalen, da gibt es ja Leute, die wissen alles. Alles. Die haben auf jede Frage irgendeine Antwort. Ja, und die können überall mitdiskutieren. Es gibt so Leute, es gibt echt so Koryphäen, die gibt es tatsächlich. Aber das sind dann oftmals solche Koryphäen, die dann wirklich Koryphäen sind, indem sie sagen, da halte ich mich jetzt lieber ein bisschen zurück. Aber es gibt so Menschen, die haben so einen Drang. Die müssen alles und jeden müssen die beurteilen. Aber alles. Hast du schon gehört? Hast du das schon gehört? Und die Gefahr besteht da drin, dann manchmal, dann wird es ganz richterisch werden. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken in deinem Auge ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Das gibt es auch manchmal, so mit so Menschen arbeitet. Aber hier der Gedanke eben nicht richtend, beurteilend und nicht verurteilend. Beurteilen können wir aber nur richtig, wenn Jesus wirklich unser Herz erfüllt. Wenn wir in ihm sind. Deswegen eben ist seine Ermutigung an die Jünger in Johannes Kapitel 15, wenn er in mir bleibt, in mir bleiben, aus dem heraus. Und dann können da auch Dinge angehen in dieser Welt und auch sehen in dieser Welt. Wie gesagt, ich sage das nochmal ganz deutlich, da geht es nicht um eine Gleichschaltung von Charakteren. Der eine ist ein bisschen aufbrausend, der andere ist eher, denn da müsste man fast einen Hund zum Jagen tragen. Das gibt auch so Leute, ne? Die, naja, ich weiß auch nicht, soll ich dir jetzt was sagen, soll ich nicht sagen und ich weiß jetzt nicht ganz genau und eigentlich müsste man was sagen, aber ich traue mich jetzt auch nichts zu sagen und vielleicht ist es ja auch hochmütig, wenn ich was sage und man darf ja und so die Diskussionen. Aber in all dem, manchmal denke ich auch, wisst ihr, lieber mal, jetzt sage ich es völlig ungeschützt, lieber mal übers Ziel hinausgeschossen. Und die Motivation war Liebe im Herzen. Als gar nichts gesagt und die anderen von der Klippe hab springen lassen, die einfach einen blinden Weg gegangen sind. Lieber mal in Liebe übers Ziel hinausgeschossen. Als überhaupt nichts gesagt. Und die Geschwister sind die Klippe runtergesprungen. Wir sehen es im Augenblick, in Amerika ist es so, in Amerika gibt es, und ich bin jetzt kein Amerika-Hasser, ne? Also ich mag meine amerikanischen Geschwister, aber was da drin ist, eben bei den Amerikanern, die sind genau das Gegenteil von uns. Wir sind manchmal, boom. Und sie sind manchmal, naja, man weiß es nicht so ganz genau. Ne? Wir wollen ja niemanden verstoßen und richten und urteilen. Bei ihnen ist eine Scheidungsrate unter den Gemeinden, die evangelikal sind, also die an die Bibel glauben als Gottes Wort und die sagen, Jesus ist der einzige Weg. Ist die Scheidungsrate 60%. Ist so. Ist prozentual höher, von der Prozentsatz höher als in der Welt. Also wir verstehen das alles. Ne? Ich muss die Wörter dann nicht noch erklären. Prozentual gesehen höher als in der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist es mittlerweile so weit, wenn dann so ein Pastor vielleicht mal kurz das anspricht, kann er schon seine 7 Sachen packen und kann schon gehen. Weil wir uns in unser Privatleben nicht hineinsprechen lassen. Ich will eine Predigt haben, die mir für Montagmorgen hilft, dass ich aufgebaut in die Arbeit komme und strahle. Sehr interessant. So weit kann das dann auch kommen, wisst ihr? Also, das ist sehr gefährlich. Deswegen, das sehe ich auch, da ist Jesus nicht mehr das Zentrum. Ist er auch nicht. Das ist sein Wort, kann gar nicht das Zentrum sein. Wenn er sagt, es ist verkehrt, aber wir tun so, als wenn es richtig wäre, dann muss ja irgendwas verkehrt sein. Also wisst ihr, wenn uns dann nicht mehr die Tränen kommen und sagen, Mensch, Herr Jesus, ich habe meine Ehe an die Wand gefahren und ich brauche Vergebung dafür. Aber dann ist sowas verkehrt. Also wenn das gar nicht mehr so ist, dann pff. Und das ist die Not da drin, ja. Deswegen ist es auch so, tut es auch vielen Jungen so gut in Deutschland. Ach, wenn wir einen amerikanischen Prediger bei uns haben, die sind immer so nett und so aufbauend und so. Ach, die sind immer so fröhlich. Und how you doing, guys? Looking great today. Und so, amazing. Und so. Also, wie geht's euch? Ja, es sieht gut aus heute und seid echt wunderbare Leute und es ist einfach schön und bei euch zu sein. Also einfach wunderbar. Das tut doch gut. Und es ist schon nicht schlecht, wenn es ehrlich wäre. Aber, ja, aber ich habe auch gesagt mal, also lieber komme ich in einen Laden rein, wenn ich in Amerika bin und einer ist schon gleich da. Hey, how are you doing? My name is so and so und ich bin für dich zuständig und ich bring dir 20 Paar Schuhe, die kannst du alle anprobieren und ich freue mich dran, dass du heute da bist, als wenn ich bei unseren Laden gehe und dann musst du dich fast entschuldigen, dass du da bist. Mensch, tut mir leid, dass die Glocke da geklingelt hat. Und ich traue mich jetzt auch gar nicht mal zu fragen, ob mir da jemand ein paar Schuhe runterholen könnte, weil das könnte schon, ich weiß, heute hat es fast jeder mit der Bandscheibe und das kann da, das ist gefährlich, Leute. Und es ist dann auch manchmal, wenn man bei uns in Gemeinden kommt, das stelle ich schon fest auch. Und ich bitte euch, das jetzt nicht verkehrt zu verstehen, aber und es gibt auch tolle, es gibt viele tolle Leute, aber ich nehme mal ein Bild, das war so interessant, aber es war in der Schweiz in der Gemeinde. Ich kam dahin, war freie Gemeinde, große Gemeinde. Und wir kamen da rein, meine Frau und ich, kamen ins Foyer. Leute standen dort, haben gesprochen miteinander. Keiner hat was zu uns gesagt. Ne? Wir haben guten Morgen gesagt, sie haben noch Morgen. Ne? Und dann standen wir so dort. Und 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn ist einer rumgelaufen und hat mir schon gesehen, der sucht irgendjemanden. Ne? Und dann hat er jemanden draußen gefragt, du, ist der Prediger schon da? Und dann sagte ich, das bin ich. Dann schaut er mich an und sagt, oh, das tut mir leid. Ne? Aber die Leute von unserem Begrüßungsteam, die sind heute nicht da.
In Urlaub.
Ja, Jesus ist in Urlaub. Aber wisst ihr, das ist das andere Extrem. Keiner da, der einfach mal nur ein Lächeln und so, hallo, wer sind denn Sie oder wer bist denn du, wo kommst du denn her und. Gewinnend. Auch. Also das sind so die anderen Dinge auf manchmal. Von daher ist auch wie den Balken und der Splitter. Die einen machen das so und wir machen das so. Und wenn wir uns aber vor Jesus prüfen lassen, dann wird's was. Dann wird's was. Und wenn ihr freundlich seid, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, dann seid nur freundlich, weil ihr wirklich freundlich seid. Ich höre das manchmal auch, ne? Jetzt mein Vater hat uns besucht und ich war vor kurzem in einem Zentrum in Schweden und da hat ein Mitarbeiter gesagt, dass sein Bruder kommt und er bittet doch die Studenten dort und die Mitarbeiter freundlich zu sein zu ihm. Ne? Der ist nicht gläubig und so. Ist immer gut, wenn man dann freundliche Menschen trifft. Ne? Und dann habe ich das am Montagmorgen meinen Mitarbeitern gesagt und sagte, mein Vater kommt, aber ich bitte euch einfach, seid einfach nur so, wie ihr wirklich seid. Weil wenn ihr nicht freundlich seid, dann werdet ihr auch nicht freundlich werden, wenn mein Vater kommt. Das ist ganz einfach. Aber das Beste ist natürlich, wenn du dir Mut machst und sagst morgens, wir richten uns da wirklich vor Jesus aus. Und ich richte mich morgens dann auch vor Jesus aus. Und möchte so gern, dass dein Wort in mein Leben spricht, Jesus. Also das Balken und Splitter. Ja, wir können schnell die anderen richten in Amerika zum Beispiel. Und da ist alles schlecht. Ist es ja auch nicht. Das wissen wir alle, aber ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und gleichzeitig bei uns ist alles gut. Und obwohl wir wissen, ist es ja auch nicht. Und da lernen auch, Herr Jesus, wie ist es denn richtig von dem? Auch dieses Ermahnen, den Menschen dann nicht niedermachen, richtend. Wir hatten eine junge Frau bei uns, Das ist mir wichtig, das zu erzählen. Die hat extrem viel verkehrt gemacht. Eigentlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Die hat gekocht und oh. Und also es war schwierig, sehr schwierig. Und ich war da gerade Chef gewesen am Bodenseehof und das war sehr schwierig. Wusste ich noch nie, wie geht man mit so einer Person um? Und ich dachte, naja, die entlasse ich mal. Dann ist sie weg, ich habe meine Ruhe, ne? Und die Fehlerquelle ist abgestellt. Und ich saß so in meinem Büro und da habe ich das Wunderbare erlebt. Plötzlich hat mich so eine Last befallen, für diese junge Frau zu beten. Und ich habe das gemacht und dann habe ich sie ins Büro gebeten und sagte, erzähl mir aus deinem Leben. Ich kannte sie nämlich gar nicht. Das ist nämlich oft das Problem auch bei uns in Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe einen Ältestenrat bei mir zu Hause zum Abendessen gehabt, ihr Lieben. 6 Älteste aus einer Gemeinde. Und die saßen bei mir zum Abendessen, die waren alle seit 1988, sind die in diese Gemeinde. Und ich habe einfach gefragt, wie kamen denn sie zum Glauben? Und er hat erzählt und erzählt und erzählt. Und dann hat der Nächste erzählt und der Nächste erzählt. Morgens um 12:30, dann plötzlich sagt der Leiter ist diese Gemeinde und sagt, das ist komisch, oder? Jetzt sind wir seit 1988 miteinander in dieser Gemeinde. Und das haben wir noch nie voneinander gehört. Das ist schade. Wir kennen uns gar nicht, mit anderen Worten. Ja? Und so ging es mir mit der jungen Frau auch. Und dann habe ich sie erst mal ein bisschen kennengelernt. Und das Leben hat sich dann wunderbar verändert, war ganz toll gewesen. Und ich habe dann auch natürlich andere Aufgaben, dass ich Menschen dann auch in einer Art ermahnen muss. Und eben, ich habe das gestern Abend erzählt, und da geht es dann nicht immer so glimpflich ab. Aber ich kann das sagen, und da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube und kein Heuchelhaus. Ich kann das sagen, ich habe mehr und mehr diese Sehnsucht im Herzen, das zu tun, um Menschen zu gewinnen. Und wenn jemand gehen muss, dann möchte ich trotzdem noch, dass es irgendwie möglich ist, diese Person noch zu gewinnen. Wir hatten einen jungen Russlanddeutschen bei uns, der war drogensüchtig gewesen, war lange im Gefängnis gewesen. Der hat keinen Platz, der weiß nicht wohin. Ganz schwieriges Leben. Der ist das Produkt von der Vergewaltigung. Seine Mama saß im Rollstuhl und ein Alkoholiker hat sie vergewaltigt. Und dann kam er mit seiner Mama nach Deutschland, bei einer großen Gemeinde irgendwo hier in Deutschland. Und in der Gemeinde hat er immer nur gehört, was man nicht macht. Was man eben nicht macht. Aber er hat nicht die Kraft gehabt, es nicht zu machen, was man nicht macht. Und dann war das ruckzuck, war sofort gefälltes Urteil. Er hat zur Zigarette gegriffen, Ausschluss. Und dann ging er einfach seinen eigenen Weg. Jetzt vor kurzem war er bei mir gewesen und jetzt, der hat sich jahrelang immer rausgeredet, wegen den Leuten. Das macht schon was aus, natürlich. Aber mittlerweile sagt der Heinz, das bin eigentlich ich. Das ist natürlich ein glorreicher Moment, wenn ein Mensch das einsieht. Wenn da was geschieht im Leben. Aber trotzdem, wisst ihr, mit anderen Worten, wenn du das gar nicht weißt auch, und dann machst du in dem Leben von einem Menschen plötzlich was, weil du so einen Kahlschlag machst. Und ich trau der Treue Gottes mehr als meiner eigenen Treue. Und ich glaube, dass er Dinge wieder beleben kann. Aber da weise zu sein auch. Und nicht einfach reinzuhauen. Da sind wir manchmal schnell bei der Sache. Und manche sind überhaupt nicht mehr schnell bei der Sache, wisst ihr, die, weil wir in dieser Welt leben. Die einen eben sagen gar nichts mehr und die anderen, bumm. Das wieder zu lernen, dass Jesus das Zentrum ist, auch in dieser Frage, das ist sehr, sehr wichtig. Mit Maß, Weisheit und ohne Emotion. Wir lassen das ohne Zorn. Worte, die nicht von Zorn geprägt sind, muss man sich manchmal selbst dann einfach die Leine anziehen und sagen, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ist nicht schlecht, ihr Lieben, manchmal einfach mal zu sagen, jetzt sage ich gar nichts, jetzt gehe ich erstmal. Bei der Bundeswehr, ich war 8 Jahre lang Soldat, war das so eine Regel, wenn du dich beschweren wolltest, musstest du erstmal 24 Stunden drüber schlafen. Es war gar nicht schlecht. Weil an anderen Tag sah tatsächlich manches ganz anders aus. Aus der Emotion und. Und dann triffst du immer Leute, die sagen, genau richtig, das würde ich auch machen. Ich würde es auch so machen wie du. Ja, meinst du wirklich? Ja. Ne? Also, okay, also. Dann lasst uns die Segel setzen und auf zum Gefecht. Also, das ist gut, wenn man da sich auch zurücknehmen lernt, in die Stille führen lassen auch von Jesus da in der Sache. Und es auch mal reflektieren. Beten drüber. Wirklich beten drüber. Und dann eben aus dem heraus, hat man gestern Abend ja auch gehabt, es geht ja alles ein bisschen so einher miteinander. Was bewirkt denn das jetzt? Was hat es für eine Auswirkung? War es das wert gewesen? Und manche Dinge sind es wirklich wert? Da muss man einfach auch einmal, ich sag's, diesen Totalzusammenstoß aushalten. Das muss man einfach auch mal. Weil es um die Gemeinde Jesu geht. Es geht um seine Ehre, es geht nicht um unsere Ehre. Und da muss man auch einmal einen Totalzusammenstoß aushalten können. Nur muss es nicht ständig zum Totalzusammenstoß kommen. Und das muss auch nicht ständig dazu kommen, dass wir alle schwierigen Klippen umschiffen. Und nie drüber sprechen, gar nichts anreden. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also weil der Tag kommt, der Wiederkunft Jesu. Deswegen, das soll die Motivation sein. Ich möchte nicht, dass du bitteres Erwachen hast, Bruder, Schwester. Das will ich nicht. Das ist der Grund. Ich will das nicht. Und so viel an mir liegt, möchte ich auch alles dafür tun, dass es da kein bitteres Erwachen in deinem Leben gibt. Aber manchmal musst du halt einfach deine eigenen Wege gehen, wie der verlorene Sohn, der sagt, ich muss jetzt gehen. Dann musst du gehen. Ich kann dich nicht halten mit Gewalt. Aber was ich dir bieten möchte ist, wenn du wieder kommst, dann kannst du einfach kommen. Und das finde ich auch schön in dem Bericht vom verlorenen Sohn. Der Vater hält ihm keine Liste vor, weil der Sohn vorher natürlich schon in sich gegangen ist. Er ging in sich. Das war ja auch die Motivation für ihn zurückzukehren. Also überlegt hat, Mensch, wo bin ich eigentlich gelandet? Und da tragen oft die Gebete von Menschen dazu bei, in einer geheimnisvollen Art und Weise, in der Weisheit Gottes. Und wir fügen da oder wir legen da dem Gebet oft viel zu wenig Beachtung bei. Dem Gebet für die anderen, die Fürbitte für die anderen, die vor dem Thron Gottes bringen. Und es ist schon eine gute Frage, wie oft tun wir das wirklich? Also gerade in unseren Gemeinden auch. Wie oft tun wir das wirklich? Also namentlich für jede einzelne Person in dieser Gemeinde zu beten. Es lohnt sich, glaube ich wirklich. Ich kam aus einer Gemeinde, ja ursprünglich sind wir in der Landeskirche zum Glauben gekommen und der Pfarrer, der hat 365 Tage im Jahr, hat der Gebetsabende gehabt. Der hat so einen alten Felsenkeller bei sich gehabt in seinem Haus und da konnte man jeden Abend reingehen zum Gebet, war immer gemeinsames Gebet. Da hat sich so viel verändert an dem Platz. Da gab es auch noch eine gesetzte Gebetsstunde, alle 14 Tage. Alle 14 Tage war Bibelstunde, alle 14 Tage Gebetsstunde. Aber sonst war kontinuierlich, jeden Abend konnte man einfach kommen. Da hat sich so viel verändert in der Gemeinde. Und haben sich in Menschenherzen Menschen am Buße getan, sind wirklich umgekehrt, sind neue Wege gegangen, sind einfach gekommen. Ich weiß selbst in meinem eigenen Leben, ich habe einen Berg an Sünde angesammelt. Oh mein Herr. Und ich dachte, dieser Berg an Sünde ist jetzt weg, nachdem ich zum Glauben kam. Und ist er auch weg. Aber irgendwie so Gewohnheiten, die kamen plötzlich wieder. Und ich lag vor Gott in meinem Gebet, so kann ich es wirklich sagen, und habe geweint. und sagte, du musst mir das wegnehmen, Herr Jesus. Und ich fuhr damals von der Bibelschule nach Hause im Frankenwald und fuhr an dem Haus von dem alten Pfarrer vorbei und sagte meiner Frau, lass mich aussteigen, ich muss mit ihm sprechen. Und für mich war das ganz entscheidend. Ich lief zu seinem Haus und er stand in der Haustür und schaut mich an. Das war echt wie ein Treffen von der Ewigkeit her. Schaut mich an und sagt, heuer, ich dachte mir, der Heinz, der kommt auch nochmal. Und dann bin ich zu ihm in sein Wohnzimmer und sagte, ich müsste jetzt da irgendwas bekennen. Ne? Und ich wusste nicht, wo anfangen, wo, also aufhören wusste ich es sowieso nicht. Aber und ich habe das einfach erzählt und er schaut mich an und sagt, und Heinz, vor dir sitzt der Gleiche. Ich habe die gleichen Dinge in meinem Herzen, die gleichen Veranlagungen. Aber lass mir das Blut Jesu drüber siegen. Und jetzt beten wir miteinander. Dann haben wir Vergebung zugesprochen. Warum stand er damals in der Tür? Ich weiß warum. Weil er jeden Tag für mich gebetet hat. Der wusste das, dass der Tag kommen muss, dass da Dinge noch bereinigt werden müssen. Der hat mich beobachtet. Und irgendwie war es einfach so, dass der Herr es so geleitet hat. Das ist wunderbar. Also das Gebet füreinander. Das lässt uns dann auch ins richtige Maß einsteigen. Da noch ein Gedanken aus den Sprüchen. Die Sprüche sind ja voller Gedanken, ne? Voller Sprüche. Und aber eben Tiefe. Aus Kapitel 9. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken manchmal. Kapitel 9, Vers 7. Bis 9. Wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Da gehört auch Weisheit dazu manchmal. Ist der Mensch jetzt überhaupt bereit dafür? Empfänglich. Oder gehe ich da in eine Diskussion, das ist auch manchmal bei Ermahnung, da gibt es dann Diskussionen und aus der Diskussion möchte immer ein Sieger hervorgehen. Das kann passieren. Und die Bibel warnt uns davor. Also es gibt Menschen, da weiß ich jetzt schon, da kommt jetzt im Augenblick nichts dabei heraus. Aber ich gehe es trotzdem an. Und die Bibel sagt, wer das macht, der holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Ist auch eine gute Sache, im Gebet sensibel zu werden. Wer ist denn empfänglich für was? Und das ist mir schon immer, es wird mir immer wichtiger. In diesen Herausforderungen. Also gewinnend ermahnen. Ermahnung hat ja auch was, das Wort enthält ja auch Ermutigung. Es ist ja nicht nur nicht, sondern da ist ja Entmutigung mit drin in dem Wort. Wisst ihr, dass man jemanden auch ermutigt und das kann dann in dem auch sein, wo fällt es dann mal auf, diese Ermutigung auch, das habt ihr wirklich gut gemacht. Es gefällt uns, wie ihr euch einbringt. Klar, im Herzen denke ich, oh, wo soll das noch hinführen unter Umständen? Ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ist ja oftmals so der Generationenkonflikt. Die älteren Geschwister und die jüngeren Geschwister. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Aber auch mal die jüngeren Geschwister, dass die auch mal den älteren Geschwistern sagen, Mensch, das habt ihr gut gemacht. Was seid ihr für treue Menschen? Ihr habt so viel aufgebaut. Und wir wollen treue Verwalter sein. Und die älteren Geschwister, die beten dann für die jüngeren Geschwister und sagen auch manchmal wirklich mit geschlossenen Augen, oh, Herr Jesus, wofür das hinführen? Aber wir trauen dir zu, dass du es gut machst an diesem Platz. Und natürlich, preis den Herrn, gibt es Gemeindeleitung, die dann die ganze Last zu tragen hat. Aber gerade die dann auch im Gebet die Führung Gottes erfahren dürfen, in dem allen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Eben das Gebet, das ist mir da in dieser Sache mehr und mehr ganz, ganz tief geworden im Herzen. Kolosser 3,16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Das scheint eine gute Zielsetzung für Ermahnung zu sein. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Es ist schön, wenn ihr lieblich in euren Herzen singt, dann kommt auch Liebliches heraus. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Kann ich das jetzt im Namen des Herrn Jesus tun? Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles, was er tut in Wort und Werk. Ihr Jungen und ihr Älteren, alles, was ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gewinnend, nicht richtend. Mich selbst reinigen lassend, selbst den Balken aus meinem Auge ziehen lassend, erkennen. Und das heißt nicht, das möchte ich zum Schluss noch sagen, ihr Lieben, das kommt heute auch oft so vor, ja, jeder soll mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Das heißt es nicht, dieses Wort. Das ist ganz billig, wenn wir das so sagen. Und wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Ist auch so ein toller Spruch. Steht auch nirgendwo in der Bibel. Damit stehlen wir uns aus der Verantwortung. Und aus der Verantwortung, dass ich die Verantwortung habe, denjenigen, der mir jetzt erstmal was sagt, erstmal zuzuhören. Erstmal zuzuhören. Und ich stehe mich aus der Verantwortung, dass ich die Verantwortung habe, jemandem auch mal was sagen zu müssen. Der Grundgedanke ist eigentlich, klar, wenn es euch deutlich ist, ihr Lieben, wenn ihr eh was habt, und Jesus spricht ja da auch zu den Pharisäern, die für jedes immer ein gutes Wort hatten. Lasst euch erstmal selbst reinigen. Also macht euch erstmal selbst bereit vor Gott. Prüft mal selber eure Herzen, die Motivation. Und dann im Namen Jesus voran. Und zwar, was auch immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott den Vater durch ihn. Also ich hoffe, dass es ein bisschen eine Hilfe war in der ganzen Sache und dass wir die verschiedenen Facetten ein bisschen so beleuchtet haben. Aber es lohnt sich als Familie so, Familie Gottes so unterwegs zu sein. Ihr Väter droht ihnen nicht, sagte Paulus in Epheser Kapitel 6, den Kindern. Droht ihnen nicht, reizt sie nicht zum Zorn. Aber ihr Kinder, seid euren Vätern gehorsam. Das ist eine gute Übung, nicht zum Zorn zu reizen. Und manchmal werden sie auch zornig, die Kinder, und haben gar keinen Grund dafür, aber sie sind gerade bockig. Dann sollen sie bockig sein. Das gibt sich dann auch wieder. Aber ich habe auch schon so Phasen gehabt, da habe ich meine jüngste Tochter, die ist so ein bisschen wie ich. Und ich wusste ganz genau, wie man die zum Zorn reizt. Und ich habe die auf die Palme gebracht. Und am Anfang fand ich es ganz lustig. Ne? Natürlich nicht lustig, das ist... Aber ich dachte, naja, so, das ist mein Recht und das mache ich jetzt und das tue ich. Und dann wurde mir das bewusst, dieses Wort, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt nicht, sag nichts zu deinem Kind. Aber unter Umständen, spar mal die Worte ein bisschen auf. Bete mal mehr dafür. Und erwarte mal, dass Jesus wirklich spricht. Aber ihr Kinder, seid auch euren Eltern gehorsam. Ihr Jüngeren auch euren Älteren, euren Ältesten. Auf Gehorsam liegt immer Segen. Und natürlich kann man nur dafür plädieren, und das wünsche ich euch so sehr, dass er, wenn er es nicht tut, füreinander betet, wirklich füreinander betet. Wirklich füreinander betet. Namentlich. Es verändert wirklich. Ich möchte noch gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Zeit, die wir hier miteinander haben dürfen und preisen dich, dass du unsere Weisheit bist, vom Vater zur Weisheit gemacht. Ist unglaublich. Vom Vater zur Erkenntnis gemacht, vom Vater uns zur Gerechtigkeit und zur Heiligung gemacht. Was wären wir ohne dich? Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenke doch, dass wenn wir was wollen, dass es das ist, dass wir in dir bleiben. Herr, dass wir dafür kämpfen, nicht gegeneinander, sondern dafür kämpfen, dass deine Gemeinde wächst und ermutigt wird, ausgerichtet wird, dass wir uns nicht gegenseitig zum Zorn reizen. Herr, dass du uns in deiner Weisheit anleitest, deine Gemeinde auch zu bewahren, aber wenn du es nicht tust, wir können es nicht. Wir wollen es lernen, was es heißt, eines Sinnes zu sein. Das ist so ein Geheimnis, das kannst nur du bürgen. Und es geschieht, wenn du uns ganz ergreifst. Tu es, Herr. Damit an den Gemeinden, aus denen jeder Einzelne kommt, der Name Gottes verherrlicht wird im Himmel. Dafür danke ich dir. Bitte auch für das Haus hier und deinen Schutz und Frieden und Weisheit. Herr, um deine Liebe, um deine Wahrheit, um deine Gnade. Amen.